Hallo, hier ist MDR Jump Musikredakteur Felix Hecklau. Ich spreche mit Popstars auf Augenhöhe und diesmal mit Sido. Der steckt aktuell in einer Identitätskrise. Nicht umsonst heißt sein 9. Album Paul, nach seinem bürgerlichen Namen. Auf dem Album versucht Sido herauszufinden, wie viel von Paul würdig übrig geblieben ist, seitdem der erfolgreiche Rapper Sido übernommen hat. Wir sprechen ausführlich über die Unterschiede zwischen Sido und Paul, die Beweggründe für seine Kokainsucht und wie sich die angefühlt hat, und über Rückfallgedanken, denn Kokain macht hochgradig abhängig. Und dann spreche ich mit Sido noch über seine Ambitionen als Familienvater und sein Verhältnis zu seiner Ex-Frau Charlotte würdig.
Ich würde heute mal ganz bewusst sagen, hallo Paul.
Hey, mein Großer.
Denn so heißt dein neues Album, nach deinem bürgerlichen Namen. Du hast schon ein bisschen was darüber geredet, deswegen ich will nicht alle Geschichten nochmal aufwärmen. Kurz um zusammenzufassen, das Album heißt so, weil du nach dem Paul quasi suchst jetzt, ne? Der sich verabschiedet hat, als Sido übernommen hat, spätestens mit seinem ersten Album, richtig?
Ja, ziemlich gut ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen romantisch und vielleicht auch hier und da ein bisschen blöd und unverständlich klingt, aber ja, genau so ist das für mich. Ich habe mit 20 halt angefangen mit meiner Karriere und jeder Mensch um mich rum sieht halt und erwartet halt diesen Sido von mir. Ich ja auch irgendwie. Und dabei ist mir halt, mittlerweile wird mir klar, da ist halt so dieses Persönliche, dieser Paul ist halt auf der Strecke geblieben. Und man kann das halt in diese Kunstfigur Sido und in mein persönliches Ich teilen. Und die haben halt beide Namen. Deswegen teile ich das halt gerne jetzt auf in Sido und Paul.
Wie sind die Unterschiede zwischen den beiden? Könntest du das sagen?
Kann ich dir nicht so richtig sagen. Sido ist, der kann das hier halt alles sehr gut. Der ist hiermit groß geworden und der kann hiermit sehr umgehen. Kameras, Interviews, Öffentlichkeit und so. Das kann der halt alles sehr gut. Paul eher nicht so. Der ist eher sehr introvertiert und der kennt sich halt noch nicht. Weißt du, ich kann dir noch nicht sagen, was Paul seine Hobbys zum Beispiel sind. Hat der Hobbys? So, darüber konnte ich mir nie wirklich Gedanken machen. Ne? Das kam nie dazu. Paul wollte Koch werden. Das weiß ich. Koch wäre er gerne geworden.
Deine Rouladen sollen zum Beispiel extrem gut sein.
Hast du gehört? Ja, so weit hat sich das rumgesprochen?
Das hat sich rumgesprochen.
Das ist mein Signature-Dish, wie man so schön sagt.
Wir wissen beide, wir reden jetzt über sehr persönliche Dinge. Deswegen möchte ich voran noch meinen Respekt dir aussprechen, dass du auch deinen Drogenentzug öffentlich gemacht hast.
Ja.
Was war aber der Beweggrund eigentlich dafür?
Drogensucht.
Nee, dass du das öffentlich gemacht hast, darüber zu sprechen.
Ich glaube oder ich hoffe, dass ich damit Leuten ein bisschen das Gefühl gebe, das ich bekommen habe in der Therapie, auch in der Gruppentherapie, dieses Nicht-Alleine-Sein, Verstanden-Sein. Ja, nicht alleine mit seinem Problem dazustehen und so. Ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt für aus so einem Loch raus, dass man nicht denkt, man ist alleine, man muss das irgendwie alleine schaffen. Helfen aus diesem Loch, falls Leute in so einem Loch sein sollten oder auch ihre Probleme mit sich rumschleppen. Ich kann denen da nicht helfen, aber ich kann denen halt das Gefühl geben, nicht alleine zu sein, verstanden zu sein.
Das ist auf jeden Fall ein guter Grund. Hat es auch einen therapeutischen Zweck für dich, damit an die Öffentlichkeit zu gehen?
Nee, die Öffentlichkeit nicht. Der therapeutische Zweck, den habe ich erledigt durchs Schreiben. Das war für mich das Therapeutische an der Sache. Was es noch ein bisschen mit sich bringt, ist natürlich, hole jetzt die ganze Gesellschaft, also jeden, der das kennt, hole ich jetzt mit rein ins Boot und um auf mich aufzupassen. So ein bisschen, ne? Die kennen jetzt halt auch meine Probleme und die werden jetzt auch immer dementsprechend so ein bisschen ein Auge auf mich haben. Ne? Also ich kann das jetzt heimlich machen, das wird nicht mehr funktionieren.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob es diesen Punkt gab, an dem du überlegt hast, kann ich das eigentlich verheimlichen, ob du das überlegt hast?
Ja klar. Klar habe ich überlegt, kann ich es verheimlichen? Erzähle ich das überhaupt? Hänge ich das an die große Glocke, lasse ich das einfach für mich sein. Ich kenne viele Leute, die auch gerade aus dem Business, die das hinter sich haben. Ich bin ja da auch nicht alleine. Der Erste, den ich kenne, der Entzug gemacht hat.
Klar.
Das sind einige, aber von denen weiß man das halt nicht. Die haben das halt nicht öffentlich gemacht. Für mich war das trotzdem auch ein wichtiger Schritt daraus. Für mich zu wissen, ich werde das öffentlich machen, hat mir auch daraus geholfen.
Vielleicht für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, daraus heißt konkret Kokainsucht, täglicher Konsum auch.
Ja.
Und du hast doch gesagt, wenn ich jetzt nicht irgendwie den Entzug gemacht hätte, ich wäre irgendwann dran gestorben.
Nicht an den Drogen selber, sondern an dem, was sowieso schon in meinem Körper so war. Ich habe im Zuge des Klinikaufenthalts habe ich halt viele körperliche Checks auch gemacht und dadurch sind viele Sachen halt aufgekommen, oder die in mir waren, die ich halt reparieren musste. Ich hätte das halt nicht gemacht, wenn ich weiter einfach doof gewesen wäre die ganze Zeit. Da hätte ich mir um sowas keinen Kopf gemacht.
Weil du auf deinen eigenen Körper auch nicht gehört hättest, ne?
Nee, gar nicht mehr. Also das war alles egal. Ich hab zum Beispiel einen 2 Zentimeter großen Nierenstein mir entfernen lassen müssen. Der ich wahrscheinlich auch einfach mit mir rumgekippt. Der hätte spätestens dafür gesorgt, dass ich einfach umkippe.
Dein Album beginnt auch direkt im Intro mit so einer Gruppentherapiesitzung, wie du die durchgemacht hast. Und du stellst dich auch vor als Paul, als Neuankömmling. Ja. Du hast jetzt aber in vorangegangenen Interviews schon gesagt, so richtig hundertprozentig Paul warst du da auch nicht, weil selbst dort in dieser Privatklinik, wo schon besser situierte Leute waren, hat man dich ja eigentlich als Sido wahrgenommen.
Ja, naja, klar. Ja, ich kann es denen auch nicht verübeln. Ne? Das ist kein Vorwurf an die Leute, die das mhm. gemacht haben. Aber es ist halt dann halt so, dass dann so ein Typ war da, der kommt zu mir und sagt, ja, ich habe meiner Tochter erzählt, dass du hier bist und ich brauche unbedingt ein Autogramm von dir und so. Das ist halt, ja, in dem Umfeld war das überhaupt nicht zuträglich. Aber es hat auch dafür gesorgt, dass ich überhaupt darauf gekommen bin, was das Problem ist mit meinen Therapeuten zusammen. Ist da klar geworden, ja, das wird wohl das Problem sein, dieses, dass ich für die Leute immer Sido sein muss und das immer sein muss. Und die waren die Ersten, die mir gesagt haben, versuch doch mal wirklich, wenn du jetzt Paul bist, als Paul auch zu antworten. Sag doch mal nein, wenn dich jemand nach dem Autogramm fragt. Versuch das doch mal.
Das wären jetzt nämlich meine Fragen. Hast du das Autogramm gegeben?
Nein, habe ich nicht. Normalerweise hätte ich vielleicht das Autogramm nicht gegeben und gar nicht erklärt, warum, aber ich habe dem Mann dann auch gesagt, was das Problem ist, warum ich das jetzt nicht machen kann. Und der hat es dann auch verstanden. Aber so weit muss man erstmal gehen. Man muss es den Leuten nicht immer recht machen. Sido würde es denen halt immer recht machen. Das ist seine Aufgabe. Autogramm, du wirst am Autogramm gefragt, und dann versucht dieses Autogramm bitte auch zu geben. Und das so. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich Leuten kein Autogramm gegeben habe. Wenn ich auch mal Nein gesagt habe, habe ich immer gedacht, ja, scheiße, Mann. Ja. Das ist ein Fan von mir, hat vielleicht, ne, hat freut sich, sieht mich das eine Mal, diese once in a lifetime experience, jetzt sieht er mich und ich sag nein und so. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen und das muss ich halt ablegen. Ich bin halt auch Paul und ja, ich muss mir selber das auch gönnen und geben. Ich muss mich an erste Stelle stellen.
In dieser Gruppe, in der du dann warst du der einzige Promi dann eigentlich?
Kurz bevor ich gegangen bin, kam noch ein anderer Herr, den man kennt.
Ja. Okay, und hast du dich mit dem unterhalten können? Hat der ähnliche Probleme?
Der war in meiner Gruppe sogar. Der kam dann in meine Gruppe. Nicht ähnliche, das war ein älterer Herr. Der hatte halt das Problem mit Karriereende oder nicht zu Ende und so. Der hatte so ein bisschen, der hatte andere Probleme. Aber natürlich, das, wo es dann hinausgelaufen ist bei ihm und in Drogen und Alkohol und so weiter, da konnte ich mich halt wieder sehen und diesen Grund und diese Auslöser und dieses Verzweifelte und dieses, ja.
Weil dieses Grundproblem, was du beschreibst, das habe ich hier in Interviews mit unzähligen Promis schon gehabt. Und viele sind auch in Therapie und so, weil es halt einfach, naja, erstmal von der Bühne kommen, dieses Hype-Gefühl und dann zu fallen, das hast du ja auch auf deinem Album, in dem einen Song Sterne, ne? Ja. Kommt dieses Astronaut-Skit und danke, das war's. Und danach geht's halt weiter mit halt irgendwie Hotelpartys und richtig einen gucken lassen, damit man diese innere Leere füllt, ja?
Damit dieses Loch nicht kommt. Ja, und dieses Loch ist bei mir nicht unbedingt eine Leere, sondern ich gehe als Sido von der Bühne und will Paul sein und Paul fühlt sich dann so klein gegen diesen Sido. Weil die halt alle wollen Sido, 17.000 Leute standen jetzt vor der Bühne, haben Sido gefeiert und freuen sich und hätten ihn gerne noch 2 Stunden länger gesehen und so. Jetzt bist du hier, du und dich, der du jetzt bist, den interessiert aber keiner. Keiner interessiert sich für Paul. Paul ist so egal, auch wenn ich als Paul dann da runtergehe, in den Bus runtergehe und dann so mit den Leuten rede und dann so als Paul was sage, es wird immer als Sido wahrgenommen, der das sagt. Ich sehe das bei vielen Comedian-Freunden, die ich habe, wenn die im Kreis sind mit Leuten und was sagen, wird immer gelacht, ob das jetzt witzig gemeint war oder nicht. Und es muss so schwer sein für so einen Comedian, vernünftige Gespräche zu führen, weil jeder, der im Raum ist, geht jetzt erstmal davon aus, dass du was Witziges sagst.
Ja.
Ob es jetzt witzig, so egal was du sagst, das wird als witzig gesehen. Als immer als dieser Comedian. Ich glaube, Comedians haben es dann noch schwieriger sogar, als ich jetzt mit meinem Popelproblem.
Ja. Was meinst du, erwartet man von dir?
Immer klarkommen, mit allem klarkommen. Das ist halt Sido. Sido hat keine Probleme, der kommt mit allem klar.
Das steht für Selbstsicherheit, oder?
Super selbstsicher. Ne? Kann auch Leuten immer Kraft geben, ist immer für alle da. Ne? So ist so. Selber Probleme kennt er nicht, hat er nicht. So.
Das heißt, Sido hat auch nicht das Drogenproblem, das hat Paul, ne, der auf der Strecke geblieben ist.
Sido hat nie ein Drogenproblem gehabt. Auch meine ganze Karriere über Drogenproblem habe ich nie gehabt als Sido. Sido war immer on point, Sido war immer am Start, Sido kann arbeiten, der arbeitet sogar, wenn er krank ist und so. So einer ist Sido halt, ne?
Okay, also dieses Intro geht los, Paul stellt sich vor und soll was erzählen, dann kommt der erste Song, in dem Paul seine Gefühle öffnet und sagt, was sein Problem ist.
Ja.
Ich habe mir ein paar Trigger-Sachen aufgeschrieben. Das eine ist ein Leistungsdruck.
Aha.
Worauf bezogen hast du einen Leistungsdruck empfunden?
Nicht jetzt auf mich, aber ich habe ja einen Tross an Leuten, die für mich arbeiten und ein Teil von mir sind und die auch Geld verdienen. Dadurch, dass ich funktioniere, funktioniert halt deren Leben auch. Deren Infrastruktur ist halt von meiner abhängig. Mhm. Das ist so dieser Leistungsdruck, den ich habe. Ne? Ich muss halt auch manchmal Dinge tun, damit der Apparat am Laufen bleibt. Nicht damit ich am Laufen bleibe, aber der Apparat muss laufen halt. Na, das ist der Leistungsdruck. Mein Apparat ist eigentlich mein
Leistungsdruck. Ja. Nun ist ja gerade Kokain ist ja leistungssteigernd. Hast du das eventuell auch dafür genommen? Kommt es auch daher, dass du irgendwie Dinge durchstehen musstest?
Nee. Das musste ich ja schon irgendwie immer. Nee. Es ist auch eher privat passiert als so bei der Arbeit.
Okay. Alles klar. Und das andere, was du beschreibst, ist halt dieses Selbstwertgefühl, wofür auch Sido steht. Ne? Also die Sonnenbrille, der Schmuck und alles. Ne? Warum, glaubst du, ist dein Selbstwertgefühl nicht stark genug, dass du nicht einfach...
Weil ich als Paul nicht für voll genommen werde. Da gibt's mich gar nicht. Ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gehört. Es ist immer Sido, der da im Vordergrund steht. Auch wenn Paul mal was sagt, wie gesagt, hören die Leute das Sido sagen. Die abstrahieren das halt nicht. So.
Ich habe darüber natürlich auch viel nachgedacht, weil, na klar, haben wir dieses Interview auch nicht mit Paul gebucht, ne? Sido hat die Reichweite. Ja. Es ist völlig richtig.
Deswegen, ich werde in Interviews auch öfter gefragt, mit wem spreche ich hier gerade? Kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich spricht hier gerade Sido über Paul, wenn du mich fragst, ja? Weil der kann das hier halt alles. Ich glaube, Paul würde jetzt hier nicht so sitzen können und so differenziert oder überhaupt darüber so gut reden können. Und ich habe die Momente auch in Interviews, gerade wenn ich ausgehe und zu lange überlege. Das ist auch neu für mich in Interviews. Zu lange überlegen zu müssen und gar nicht wissen, was ich sagen soll. Ich glaube, das ist eigentlich eine Frage für Paul, aber der weiß nicht, was er sagen soll gerade. Hab ich manchmal das Gefühl. Also es ändert sich gerade sehr viel bei mir, für mich persönlich. Was der Umgang mit meinem Job und so weiter. Wir arbeiten gerade alle dran zusammen.
Ne? Ja.
Danke, dass du mir hilfst.
Sehr, sehr gerne. Da ist auch eine geile Zeile oder auch erschreckende Zeile in dem ersten Song. Ich schaue in keinen Spiegel mehr, ich rieche nur dran. Mhm. Ne? Also Laien vom Spiegel ziehen ist klar, aber auch was das bedeutet. Das bedeutet ja auch eine Selbstverleugnung. Also du kannst Paul selber gar nicht mehr richtig...
Ich kann mich nicht angucken. Ich weiß nicht, es gab wirklich eine Zeit, ich gucke sowieso grundsätzlich selten in den Spiegel. Weiß nicht, brauche ich nicht. Aber auch wenn ich da mal im Spiegel vorbeigelaufen bin, ich konnte mich nicht angucken. Ich dachte so, so ein Selbsthassproblem, was ich ab und zu mit mir rumschleppe. Ne?
Liegt das vielleicht auch daran, dass Paul halt einfach nicht so viele gute Erfahrungen gesammelt hat in seinem jungen Leben?
Ja, Paul hat also diese Erfolgserlebnisse, die Sido ja hat, seitdem Sido gibt. Sido hat ein Erfolgserlebnis nach dem anderen, ne? Die hatte Paul halt nicht. Schule scheiße, mit Freundinnen und Frauen immer scheiße und so weiter. Also Paul hat so selbst gut, so gute Erlebnisse, so Erfolgserlebnisse hat er noch nicht gehabt.
Weil die einzige Sache, die mich echt überrascht hat auf dem Album, ich habe es ja dann erst letzte Woche gehört, dass man gar nicht so viel über die Vergangenheit von Paul erfährt. Das ist vieles im Jetzt und wie viel Paul ist jetzt da. Deswegen habe ich das am Anfang extra so formuliert. Aber es gibt so ein paar Stellen, da taucht er halt auf. Da würde ich versuchen, mit dir drüber zu reden. Ja. Das eine ist halt Medizin. Es gibt ja viele Songs über Drogen auf dem Album. Ne? Und was das mit dir macht, warum und so weiter. In dem Song ist es so, da benutzt du dieses Sample von Sonic Empire. Das ist von 1997. Ja. Da warst du 17.
Ja.
Nach meiner Recherche ist es genau die Zeit, in der du angefangen hast, exzessiv chemische Drogen zu nehmen. Und das ist die Musik, die in den Clubs lief damals. Ne?
Ja. Ich stand neben Westbam auf der Bühne oben und bin mit ihm abgegangen. Es ist halt die Zeit, aus der ich Westbam auch kenne und gut recherchiert, mein Bester.
Danke. Warum hat Paul damals angefangen mit Drogen?
Feiern. Das ist ein Feierding gewesen. Nichts mit Sorgen vergessen oder sonst irgendwas. Es ist diese ganz normale Feierkultur. Also deswegen war es halt doch Ecstasy. Kiffen begleitet mich ja schon immer. Das würde ich auch ausklammern, ehrlich gesagt. Aber so Ecstasy und hier und da mal eine Nase, Koks und so, das war halt wegen Feiern. Wochenende weggehen und bis heute ist für mich halt Techno die Musik zum Feiern gehen, nicht so Hip-Hop und in der Ecke stehen und so. Das ist für mich nicht Feiern, das ist für mich so eine Lebenskultur, eine Kultur, aber es ist für mich nicht Feiern. Techno ist für mich Feiern, bis heute. Ja. Und deswegen, einfach wegen, früher war es wegen Feiern.
Da war nie Frust dabei. Nee. Ich meine, du kommst ja aus wirklich ziemlich armen Verhältnissen. Ja. Du bist in Ostberlin geboren. Deine Mutter ist ein halbes Jahr vor der Maueröffnung, konnte natürlich keine Ahnung, ausgereist offiziell mit dir. Und deswegen mittellos habt ihr auch so ein halbes, dreiviertel Jahr in einem Asylbewerberheim verbracht.
Ja, ein bisschen länger sogar kann sein. Ja, haben wir auch. Aber wie gesagt, daran da erzählst du ja, mir ging es ja schon immer scheiße.
Ja.
Und ich brauchte sonst keine Drogen. Also dieses Scheiße konnte ich mit irgendwas anderem kompensieren, mit lustig sein oder was auch immer. Dafür brauchte ich keine Drogen halt. Mhm. Und auch als ich Drogen dann für mich hatte, war Drogen für mich nicht eine Sache, mit der ich diese Scheiße wegmachen kann. Dieses Scheiße, ne, dieses blöde Gefühl im Leben so wegmachen kann. Es war wirklich einfach nur zum Feiern. Wochenende feiern gehen, Techno, Ecstasy und so, ja.
Und das war zuletzt anders jetzt?
Ja, zuletzt. Es hat ja auch erst wieder angefangen, die ganze Sache mit nach der Scheidung mit Sex und eigentlich auch so ein Feierding im Grunde wieder. Und dann ist es schnell, das ist mir irgendwann aufgefallen, dass man organisiert das zwar alles und irgendwie ist man wieder auf so einer Session und aber mit Sex hat das irgendwie gar nichts mehr zu tun. Es geht jetzt hauptsächlich um die Drogen eher. So, da habe ich gemerkt, oh shit, ja, jetzt läuft irgendwie was aus dem Ruder. Jetzt ist Drogen wichtiger als alles andere und ja. Das war halt super intensiv. Jeden Tag Drogen nehmen. Irgendwann bist du dann halt einfach süchtig, abhängig. Das passiert halt, ne? Wenn du sowas nimmst, so hart und in dem Umfang.
Jeden Tag heißt, du hast irgendwie ein Apartment gehabt, Hotel, je nachdem, wo du gerade warst, und du hast dann Frauen bestellt.
Ja, nee, das hat gar nicht. Irgendwann hat es mit Frauen bestellen gar nichts mehr zu tun gehabt. Einfach irgendwann war es einfach nur noch Drogen. Ne? Ohne die Frauen dann. Als ich dann gemerkt habe, ja, es geht gar nicht mehr um Sex, konnte ich mir das auch alles sparen.
Hat niemand aus deinem Umfeld gesagt, Alter, mach mal Piano?
Doch, klar, alle.
Aber du wolltest es einfach nicht hören. Lass uns nochmal zu dieser Vergangenheit kommen. Ich habe das natürlich mit Absicht erzählt, weil ich wollte auf den Punkt hinaus. Du warst dann dort und es war auch eine recht triste Zeit. Ich glaube, die Highlights waren, dass dir einer mal einen Döner ausgegeben hat und du hattest irgendwie eine Robin Hood VHS, die du immer wieder gucken konntest. Aber da war im Prinzip nichts los
damals. Im Asylantenheim damals.
Genau.
Genau, ja. Nee, war nichts los, ja.
Und,
ich kannte ja auch noch niemanden. So. Hab Anschluss halt gefunden bei den anderen Immigranten in Wedding dann, ne, die schon ein bisschen länger da waren. Also ja. Ja, das war's halt. Scheiße bauen mit denen.
Ja. Genau. Und dann hast du mehrfach die Erfahrung gemacht, dass du eigentlich wegen deiner Herkunft auch schikaniert wurdest. Ne? Du bist da irgendwie in Schlägereien gekommen.
Ja, Ostler sein war halt so ein.
Genau.
Ja, und in Schlägereien gekommen, nein, man will sich dann halt behaupten, man will nicht das Opfer sein.
Eben.
Und dann versucht man sich halt zu behaupten und man ist selber ein bisschen der Auslöser für die Schlägerei. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man jemanden opfert und den deswegen schlagen möchte. Ich war halt ein Opfer. Mich. Ja. Und Opfer schlägt man nicht. Das Opfer musste dann zurückschlagen, damit es halt kein Opfer mehr ist. Ne? Das war die Reihenfolge.
Dann seid ihr nach Lübeck gezogen, dann seid ihr wieder zurückgezogen. In Lübeck war dasselbe Problem, ne?
Ja, sehr. Ich habe ja die Welt noch nicht richtig verstanden. Ich wurde auch oft verarscht, auch von so dieses Ironische und gar nicht, so dass man es nicht ernst meint mit jemandem und jemandem so verarscht. Das ist mir oft passiert, ja.
Und dann war, darauf wollte ich jetzt hinaus, die Entscheidung von dir, als du wieder nach Berlin bist, ich sage jetzt einfach nicht mal, dass ich daher komme. Ne? Das war, glaube ich, das erste Mal, dass du dich entschieden hast. Es geht jetzt hier um meinen Respekt, mein Ansehen. Ich verheimliche jetzt einen Teil von mir.
Ja, ich erzähl's am besten gar nicht, damit ich mich damit jetzt gar nicht mehr auseinandersetzen muss, mit dem, was die Leute da über mich denken. Und das hat auch funktioniert.
Genau. Und ich habe mich halt gefragt, ob das nicht irgendwie auch so ein Auslöser für das Problem ist. Also ein Stückchen Identität. Also da hast du angefangen, eine Identität wegzuschieben. Es war vielleicht so die erste Maske sozusagen.
Ja, es war eine Maske. Irgendwann ist es ja sogar so weit gegangen, ich habe es nicht nur verheimlicht, sondern es wurde in Berlin so ein Kult um Ost und West, gerade was Rap anging. Mhm. Es gab halt die Rapper aus dem Osten und die Rapper aus dem Westen. Und man hat dann halt daraus so ein East Coast, West Coast Ding gemacht.
Ja.
Und wir sind alle mit so einem Weh durch die Gegend gerannt. Es gab so West-Berlin-T-Shirts und so. Und ich war einer der Anführer von diesem West-Berlin-Hype, von diesem Kult. Und eigentlich bin ich aber aus dem Osten. Und das ist so eine Sache, das muss ich mit mir rumschleppen. Und da hat es auch erstmal angefangen, dass es halt nicht nur nicht, dass es verheimlichen war, sondern es war sogar Vormachen, so ein Lügen.
Mhm.
Ne? Nicht erzählen ist ja was anderes. Einfach das nicht zu erzählen ist ja was anderes. Aber zu sagen, es ist was anders als es ist, dann da wird es eine Lüge. Ne? Damit konnte ich nicht so gut leben. Es war nicht so geil.
Warum kommt sowas eigentlich nicht auf dem Album vor? Also du sagst zum Beispiel in Unten oben, sagst du, ich komme halt aus dem Dreck. So, also du beschreibst es gar nicht so genau.
Ich hab das aber alles auch schon tausendfach beschrieben auf allen Alben vorher. Auch über dieses Ost-West-Thema gibt es einen ganzen Song. Und so.
Ja, hey du.
Ja, genau. Ich wollte da jetzt... Entweder weiß man das oder man weiß es halt nicht. Und ich wollte jetzt nicht schon wieder einen Song machen. Ich komme aus dem Ghetto und alles so scheiße und so.
Ja, okay.
Das ist halt, das muss man wissen oder nicht.
Das verstehe ich. Aber ich finde damit, mit dieser Story, versteht man auch diesen Werdegang von Sido und Paul richtig. Weil damals hast du dich ja dann auch entschieden, ich verschaffe mir jetzt ein bisschen Respekt, ich drehe ein paar krumme Dinger. Du hast ein paar Sachen gemacht und du warst irgendwie auch in dem Zwiespalt, bei den Jungs irgendwie Ansehen zu haben und gleichzeitig aber irgendwie deine Mutti nicht so sehr zu enttäuschen. Ne?
Ja. Also, es gab für mich, ich brauchte Geld und hatte nicht so viel Perspektiven, überhaupt irgendwie Geld zu verdienen. Deswegen ein bisschen Unsinn machen für Geld und das Ansehen bei den Jungs. Halt auch wichtig im Viertel. Das sind die einzigen Gründe, warum ich überhaupt die Idee hatte, irgendwas Kriminelles, was Blödes zu machen. Ne? Und dagegen hat halt immer die andere Seite der Waage war halt immer meine Mutter. Und das Ansehen bei meiner Mutter. Und meine Mutter, wenn ich morgens losgegangen bin, wie sie mich nochmal anguckt und sagt, bitte, ich möchte nicht, dass die Polizei dich heute nach Hause bringt. Den Satz habe ich oft gehört. Und der ist dann halt in meinem Ohr. Die ganze Zeit, bei allem, was ich mache. Bei jedem Quatsch und so. Ja. Und dann sag aber mal den Jungs, ja ey, du... Ich kann es nicht machen, ich will Mama nicht enttäuschen. Das ist nicht ein Satz, den man sagen kann.
Kannst nicht sagen, ist klar.
Ja.
Die taucht ja auch auf dem Album immer wieder. Sie ist die moralische Instanz, ne? Das kommt immer wieder. In Medizin kommt das auch. Da tust du es dann so ab, bin keine 17 mehr, Mama.
Mama ist immer die moralische Instanz. Auch wenn ich das so abtue, aber ich muss mich halt bei Mama rechtfertigen. Ich bin nicht mehr 17, Mama. Obwohl ich nicht mehr 17 bin und erwachsen bin, ich rechtfertige mich trotzdem immer noch bei Mama. In erster Linie ist Mama der Ort oder die Instanz, bei der ich mich rechtfertigen muss. Das wird sie auch immer bleiben.
Wann hattest du den letzten Kontakt zu deiner Mutter?
Jetzt, vor ein paar Tagen, mein Geburtstag auch. Ich hatte ja vor ein paar Tagen Geburtstag.
Genau. Wie war das eigentlich für dich? Herzlichen Glückwunsch schon mal nachträglich. Danke. War ein besonderer Geburtstag irgendwie?
Nö. Für mich war es der erste Geburtstag wieder klar.
Mhm.
Ein klarer Geburtstag und auch wieder überhaupt mit Familie und so dieses, ja... Bei Bewusstsein, ehrlich gesagt. Nicht, dass ich kann gar nicht sagen, ob ich drauf war, letzten Geburtstag oder so, keine Ahnung, aber die ganze Zeit war so ein bisschen vernebelt und anders und so anders. Klar, ich freue mich auch super auf Weihnachten, Familie wieder sein und so. Ich bin guter Dinge.
Auf dem Album sprichst du, wenn du über deine Vergangenheit sprichst, zum Beispiel halt über deinen Vater im Song Versager, ne? Der im Prinzip nicht da war, den hast du genau einmal im Leben gesehen, das war extrem unschön und der hat sich nie bei dir gemeldet. Genau, und trotzdem kriegt er einen ganzen Song gewidmet.
Wird er ja nicht mehr hören.
Das stimmt. Du hast auch nur durch Zufall erfahren, dass er gestorben ist, ne? Mhm. Hat das Gefühle in dir ausgelöst?
Ja.
Welche?
Ich hätte nicht gedacht, dass das Gefühle in mir auslöst. Ich war sowieso, das war Vatertag vor, weiß ich nicht wann, das war vor 2 Jahren oder so, Vatertag, habe ich ein Foto von ihm gepostet und kommentiert. Und darunter in den Kommentaren schrieb jemand, der war so ein guter Opa, schade, dass ich euch nicht mehr kennengelernt habe oder so. Da habe ich dann zurückgeschrieben und habe rausgefunden, ja, das ist wirklich jemand Verwandtes anscheinend, ich scheint ihn zu kennen und der ist wohl tot. Ja. Habe auch nicht mehr zurückgeschrieben, aber für mich hat das halt so ein, ja, sowas Endgültiges, so ein das kleine bisschen Hoffnung, was man vielleicht noch hatte, dass man nochmal redet oder so. Unterbewusst hatte ich das anscheinend. Das ist für mich zu Ende gegangen. Also, ja, es war halt keine Hoffnung mehr da. War traurig.
Ja. Du gibst deinem Vater auch ganz konkret eine Schuld, ne? Auch an dem, wie du dich verhältst, ne? Also, mein Therapeut sagt, danke, dass du mich so krank gemacht hast, sagst du, ne? Bin gewohnt, dass jemand da war und dann natürlich, wahrscheinlich werde ich wie mein Vater, obwohl er niemals da war.
Mhm.
Warum glaubst du, färbt der so krass auf dich ab, obwohl er nie da war?
Das kann ich dir nicht sagen. Ist das Schicksal? Ich weiß das nicht. Es färbt ja auch nicht so krass auf mich ab. Es ist ja mein Leben, das so aus dem Ruder läuft und das warum ich nicht so sein kann, wie ich es mir gerne vorgestellt hätte oder anders als er. Das hat ja nicht wirklich was mit ihm zu tun. Das scheint Schicksal zu sein. Keine Ahnung, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht bin ich auch viel zu streng mit mir. Ich weiß das nicht.
Darauf wollte ich nämlich hinaus, weil danach kommt dieser Song Rollender Stein, wo du dich halt auch bei deinen 4 Söhnen entschuldigst. vorrangig wahrscheinlich von den Zweien jetzt aus der Ehe, ne, weil Papa ist nicht mal da. Aber letztendlich, die Ehe ist kaputt gegangen, okay. Aber du kannst ja trotzdem noch ein Vater sein. Dein Vater hat sich nie zum Geburtstag gemeldet.
Ja, nee, so, ich bin jetzt auch nicht so schlimm wie mein Vater, aber ich bin halt auch nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte von mir selber. Irgendwo dazwischen.
Mhm.
Trotzdem, ja, ich bin trotzdem nicht zufrieden. Ich mag vielleicht nicht so schlimm sein wie mein Vater, aber ich bin nicht zufrieden mit mir. Mit mir und meinem Vater sein.
Das ist ja okay, dann kann man ja an sich arbeiten. Sagst du, da ist ja, auch
ich gebe mein Bestes, ich gebe alles, was ich tun kann. Alles, was ich tun kann, alles, was in meiner Macht steht, werde ich geben, solange ich kann.
Weil in dem Song sagst du ja auch sowas wie, ich bin halt ein einsamer Wolf, der bleibt allein, ich bin ein rollender Stein, immer in Bewegung. Aber das musst du ja für deine Söhne nicht sein. Also nur weil du jetzt nicht der Familienvater bist und nicht in derselben Wohnung tagtäglich sitzt, kannst du ja für die Söhne da sein.
Ja, kann ich auch. Wie gesagt, es ist aber nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte, dass es sein kann. Ja.
Dieser Ich bin ein rollender Stein, sagt das Sido oder Paul, was meinst du?
Sido.
Denke ich auch.
Paul weiß das noch gar nicht. Paul ist halt, ja, Paul ist halt so ein Jugendlicher, so der ist halt, ich glaube, Paul ist wirklich noch so ein einer, der sich noch die Hörner abstoßen muss irgendwo.
Keine Ahnung.
Trotz allem.
Ja, vielleicht ist Paul ja auch eine Transe.
Kann sein, klar.
Kann auch sein. Wir werden sehen. Lass uns das rausfinden.
Das spürst du alles nach für uns. Was bedeutet dir denn noch die Vaterrolle und welche Perspektive siehst du da? Was ist da denn? Steckst du dir Ziele?
Nee, ich stecke mir keine Ziele, um auch nicht enttäuscht zu sein mehr. Ich hatte Ziele, die wurden halt nicht erledigt und dann ist man enttäuscht. Gerade weil ich Ziele hatte, bin ich enttäuscht. Vielleicht hätte ich mir das von Anfang an sparen sollen. Und deswegen stecke ich mir keine Ziele. Ich möchte einfach immer da sein, ich möchte nicht enttäuschen, ich möchte nicht der Grund sein für irgendwelche Probleme in den Köpfen meiner Kinder. Das sind so meine Ziele.
Mhm. Wie haben die denn reagiert auf das Lied? Haben die bestimmt gehört, oder?
Die beiden Älteren haben es gehört. Die Jüngeren haben es, glaube ich, noch nicht gehört. Aber keine Ahnung, Wein vielleicht? Wein?
Kann sein, ja. Hast du mit den Älteren drüber gesprochen? Dein Größer ist ja 24.
Ja, die Älteren waren dabei sogar, als ich den gemacht habe im Studio. Zu der Zeit, wo ich den gemacht habe ungefähr, waren die da. Die kennen die Songs und ja, die sind halt sehr, gerade auf dieses Album sind die beiden Älteren sehr stolz. Sehr stolz.
Zu Recht, auf jeden Fall.
Nicht nur für sich, für mich, die sind stolz auf ihren Vater.
Ich finde, es bricht ja auch, ich meine, klar, Sido steht für Selbstwertgefühl, aber das ist ja auch generell Hip-Hop. Es bricht halt so dieses dicke Hose-Ding und macht so einen auf, kehrt die Gefühle nach außen.
Aber also, das habe ich doch schon immer gemacht. Dicke Hose war ja nie wirklich mein Anliegen. Das habe ich gemacht. Dicke Hose hast du bei mir immer mit dem Augenzwinkern. Wenn ich über dicke Hose gesprochen habe, war das immer mit dem Augenzwinkern noch gemeint. Ich bin eher so der Hose-runter-Typ schon immer gewesen.
Der krasseste Hose-runter-Song ist für mich Zwischen den Wolken, ehrlich gesagt.
Oh.
Da geht's um Suizidgedanken, da heißt es sogar, der Abschiedsbrief liegt im Flur, ne?
Mhm.
Hast du schon mal einen geschrieben, tatsächlich?
Nö. Ich glaube, so weit würde ich gar nicht gehen. Ich glaube, ich wäre jetzt auch einfach nicht drauf. Ich hätte es nicht drauf und ich, nicht wegen mir. Also wegen mir habe ich mich schon mal genug gehasst, um das zu machen. Ich war mir schon so wenig wert, dass es egal gewesen wäre. Aber dann sind mir halt doch immer meine Liebsten genug wert, um das dann doch nicht zu tun und die hier so alleine zu lassen. Und, ne, gerade auch meine Kinder und so weiter. Ich könnte es alleine deswegen nicht. Aber vom Selbstwertgefühl her hätte ich es schon einige Male übers Herz gebracht.
Also warum ist der Song dann da drauf?
Weil er halt dazugehört, in diese ganze Gedankenwelt von dieser Zeit und so und von so, der gehört einfach dazu.
Du hast auch in einem anderen Interview jetzt letztens gesagt, das habe ich gesehen, du glaubst nicht, dass du älter wirst als 60. Ist das ernst?
Ich habe mal 40 gesagt vor langer Zeit. Vor langer Zeit habe ich mal gesagt, ich glaube, ich werde bestimmt nicht älter als 40, deswegen also 42. Also, egal was du jetzt fragen willst, sei dir dessen bewusst, dass es schon mal nicht geklappt hat. Manchmal laber ich einfach Scheiße.
Das ist ja aber auch dann beruhigend irgendwie, oder?
60 ist okay, weil ab 60, ich habe ja gesagt, die letzten 20 Jahre vegetiert man so vor sich hin.
Ja.
Nur, das wäre ja 60 bis 80, wenn wir davon ausgehen, ich werde 80 vielleicht. So, dann ist 60, vor mich hin vegetieren habe ich keinen Bock. Ich möchte niemandem zur Last liegen. Ich möchte auch nicht alleine sein, so nicht krank sein. Ich möchte nicht 20 Jahre lang mit Krankheiten mit mir rumschleppen. Und wenn man sagt, dass du mit jedem Tag, wo du exzessiv gefeiert hast, einen Tag weniger lebst, bin ich ja jetzt schon ungefähr fast bei diesen 20 Jahren.
Ich frage das eigentlich deshalb, weil ich so gedacht habe, krass, er hat anscheinend keine Angst vorm Sterben.
Ich habe wirklich nicht so richtig Angst vorm Sterben. Ich habe Angst, Leute alleine zu lassen. Ja, aber vorm Sterben an sich, ich glaube ernsthaft, dass das nicht das Ende ist.
Mhm. Was kommt dann?
Dann können wir erstmal können wir wieder fliegen. Mhm. Erstmal müssen wir nicht laufen, um irgendwo hinzukommen, wie mit dieser Maschine hier, in der wir hier stecken. Ich glaube, wir können halt wieder fliegen. Wir sind halt wieder nur dieses Licht oder diese Energie, die wir halt sind. Die sind wir dann wieder. Und dann kommen wir irgendwann wieder.
Maschine oder Gefängnis?
Naja, es ist schon eine fleischige Maschine, in der du gefangen bist für eine gewisse Zeit. Mhm. Aber es ist halt eine Maschine, eine sehr beschränkte aber Maschine. Wie gesagt, man muss halt laufen, um von A nach B zu kommen. Das ist schon, wenn du überhaupt laufen kannst.
Du beschreibst dann in sehr vielen Songs noch, wie das ist, diesen Kokainrausch ständig zu haben. Ne? Also 3 Monde zum Beispiel, aber auch blass wie eine Leiche. Aber die Maschine läuft halt trotzdem. Ja? Da sagst du auch halb tot. Ja?
Naja, seelisch, der Körper funktioniert halt. Mhm. Aber seelisch ist da ja nichts mehr nach 3 Tagen. Kannst du ja davon ausgehen, da ist nichts mehr. Blass, also so Betongesicht, kein Ausdruck mehr, kein nix. Man weiß selber nicht mehr, was Phase und was der Sinn des Lebens ist oder der Sinn des Tages noch ist. So, eigentlich ist man seelisch schon tot, schon mitten im Tiefschlaf. Ne? Aber der Körper will noch weiter.
Mhm. Und das hast du quasi täglich durchgezogen?
Nein. Diese Phasen waren zu nah aneinander, sagen wir mal so. Diese 3 Tage Wachphasen waren zu nah aneinander. Mhm. Ne, mal länger ausschlafen, dann mal eine Woche chillen und essen und gut gehen lassen. Also, ne, und dann schon wieder 3 Tage wach. Und
ja.
So. Ich wusste, ich kann heute Nacht nicht schlafen. Ich musste mindestens eine Nacht dazwischen haben. Also alle 48 Stunden konnte ich nur schlafen. Aber das lag einfach nicht wirklich an den Drogen, sondern an Einschlafen. Mir war Einschlafen ging nicht so gut zu der Zeit. Ne?
Auch nicht, weil du aufgeputscht warst, sondern
einfach grundsätzlich so die Geister und so dieses Schlafen legen und dann dieses mit sich alleine sein und Augen zu und die Gedanken kommen und so, das ging halt nicht. Ich musste müde genug sein, um das, dass ich so höchstens 10 Minuten brauche zum Einschlafen. Sonst hätte ich da stundenlang gelegen. Und je länger das dauert, desto ungestümer werde ich mit mir selber und sauer auf mich selber und dann kann ich sowieso vergessen. Und es gab eine Zeit, da konnte ich wirklich erst alle 48 Stunden schlafen.
Mhm. Angemeldet im Entzug hatte ich dann deine Ex-Frau Charlotte, ne?
Ja.
Und dieser Entzug an sich ist erst ein physischer gewesen, ne? Das dauert ungefähr eine Woche oder?
10 Tage, sowas, an die 10 Tage hat es gedauert, ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Was war das für ein Gefühl dabei?
Es ist kein körperlicher Entzug. Also es ist kein, das ist keiner, der so mit Schmerzen irgendwie so zittern oder sowas verbunden ist. Es ist halt passiert halt komplett im Kopf. Und das ist halt schwer, du schläfst halt nicht gut, du hast sehr, sehr verrückte Träume, hast so halt Phantomträume, dass du es tust die ganze Zeit. Die habe ich aber bis heute noch ab und zu. Mhm. Wenn ich so nachts wach werde und denke, du Idiot, was hast du? Und dann, ach, zum Glück nur ein Traum und so. Das ist halt so, und dann wird halt begleitet, der passiert halt nah an den Schwestern. Du hast noch nicht dein eigenes Zimmer, sondern bist auf der Schwesternstation, das ist halt begleitet. Du könntest auch das mit Medizin begleiten lassen, aber ich wollte keine Schlafmittel extra nehmen oder so. Ich wollte es halt so machen, ich wollte es durchziehen. Und dann hast du die 10 Tage hinter dir und dann ist halt dieses Klarkommen. Erstmal kommst du klar, das erste Mal seit langer Zeit wieder, bist du wirklich, wenn alles aus dir raus ist und so und du wirklich clean bist von allem, das ist halt ein ganz anderes Gefühl. Und damit, das musst du erstmal verarbeiten, dieses Wachsein, die Vögel wieder zwitschern hören und sowas, das ist wirklich verrückt. Und dann gehen halt die Gespräche los.
Und dann musst du dich ja auch den Gefühlen stellen, ja? Mit Klarheit.
Ja, mit Klarheit auch am besten. Also ich hatte schon Gespräche auch, während ich noch im Entgiftens war. Aber richtig intensiv wurde es halt erst mit klarem Kopf dann.
Mhm.
Ja.
Aber du hast schon im vergangenen Interview gesagt, du bist jetzt aktuell nicht mehr in Therapie.
Nee, ich bin nicht mehr in Therapie. Ich glaube, das ist auch nicht so, das ist nicht nötig. Mhm. Ich weiß ja, wo der Hase im Pfeffer liegt oder so, wie man das sagt. Ich weiß ja, wo es ist. Ich habe ab und zu halt noch manchmal so ein Gefühl von Leere, Selbsthass, Zweifel und so weiter, wo es einfach wäre, wieder in diese alte in die Sache reinzuflüchten. Aber da habe ich halt Nummern, Telefonnummern von den Leuten aus der Gruppe und so, da schreibe ich halt mal einem und die wissen genau direkt die richtigen Worte zu sagen, dass ne, man weiß wieder, da sind wieder diese Leute und die sind auch wie ich und die wissen genau, die haben genau die richtige Sprache, die richtigen Worte. Mit ganz kurz und knapp ist das dann wieder gegessen,
finde ich. Okay, also das ist schon passiert sozusagen. Ja,
ein, zwei Mal ist das schon vorgekommen.
Weil darauf wollte ich hinaus, Kokain macht da extrem abhängig auch und der Körper wird ja immer wieder dir zumindest diese Option vorschlagen. Du musst es dann
der
nicht
Kopf,
machen.
Der Kopf, und dann ist das ein Dopamin, eine Dopaminsache. Ich weiß nicht, wie tief du da drin bist, aber das ist halt so ein Belohnungsprozess, den du da mit dir ausmachst und so. Ne? Du denkst, du belohnst dich jetzt damit. Mhm. Aber das kann man halt auch anders. Das kann man halt auch anders machen.
Genau, also im Alltag konkret, hast du Hilfsmittel, Krücken, um damit klarzukommen? Also offenbar
kochen,
die Leute
kochen, essen, sowas. Ja, es ist auch nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Also, das ist mittlerweile. Ich komme nicht raus aus so einer Klinik in so ein tristes Leben zurück, wie die meisten dann in so ein Leben am Bahnhof oder was auch immer.
Ja.
Sondern ich habe was zu tun. Ich habe ja auch gute Dinge zu tun. Ich habe ja Arbeit. Und jeden Tag ist es auch anders. Es ist nicht so trist und langweilig wie manches Leben, dass man zurückkommt, wenn man aus der Klinik kommt. Sondern bei mir bietet ja jeden Tag wieder was Neues. Und wenn ich will, auch wieder was ganz Neues. Also ich bin da so sehr frei und offen und deswegen kann ich mich halt viel besser ablenken von diesem Alltag als andere Leute, die dann halt, ne, der Manager, der da mit mir in der Klinik war, der geht halt zurück in seinen Manager-Job und sitzt wieder im selben Büro, muss wieder mit denselben Leuten telefonieren, und hat wieder dieselben Leute um sich. Es ist halt da sehr schwer, dann nicht wieder in dieses alte Muster zu verfallen.
Also hast du dich auch im Umfeld von Leuten getrennt?
Ja, nicht wirklich. Ich hatte nicht, die Leute, mit denen ich dann da zu tun hatte, die waren sowieso nur dafür da. So, ne? Und mit denen, das waren nie Freunde oder so.
Ja.
Aber das war halt zu Corona-Zeiten, wo ich nichts zu tun hatte auch. Also ich hatte ja nichts, womit ich mich hätte wieder auch ablenken können oder, ne, oder ja, aus dem Trott rauskommen konnte. Und wie gesagt, ich liebe meinen Job. Ich liebe sogar Interviews mit dir zum Beispiel und so. Ich liebe ja meinen Job. Ich mache das ja alles wirklich auch gerne. Und das ist auch mein großer Vorteil, dass das Leben nicht so trist ist und so ein komischer, blöder Alltag nur ist für mich, sondern das ist halt immer wieder was anderes und aufregend.
Da hast du auf jeden Fall eine Perspektive, weil Musik kannst du immer wieder neue machen auch, ja?
Neue Musik, irgendwo anders sein. Ich kann auch keine Musik machen. Ich bin halt frei in meiner Entscheidung. Ich bin nicht gezwungen, in so einem Trott zu leben. Hm. So, ich kann machen, was ich will.
Das Album endet ja auch auf einer positiven Note. Ne? Erst kommt der Song Liebst du mich, wo du so die Liebe erfragst. Ne? Also einfach von Leuten auch die um einen rum. Na, genau.
Genau. Alle Leute, die ich liebe und ich liebe halt meine Freunde liebe ich. Das ist wirklich Liebe für mich. Das ist so wirklich nicht nur so eine Freundschaft. Wenn ich mit jemandem bin, dann ist das wirklich Liebe.
Ich frage dich jetzt einfach, das ist eine hochpersönliche Frage, ja. Aber das Verhältnis zu deiner Ex-Frau, ist das gut? Ich meine, immerhin, die hat dich gerettet quasi, ja?
Ja, das ist ein gutes Verhältnis. Also für mich, wir verstehen uns sehr gut. Das ist eine wirklich gute Freundschaft. Wahrscheinlich ist die Freundschaft sogar besser als unsere Freundschaft während der Ehe war, also dieses Freundschaftliche, wie man so ist unter Freunden, wie man sich so hilft und übereinander, wie über Dinge, die man so spricht und so. Wir haben ein freundschaftlicheres Verhältnis als zu Ehezeiten, glaube ich.
Das ist so eine super Chance für den rollenden Stein, oder?
Nicht weiter zu rollen?
Zumindest mal kurz einen Stopp zu machen im Parkhaus.
Lass ihn rollen. Ich würde sagen, lass ihn rollen.
Okay, im letzten Song heißt es dann sogar mit dir. Dann geht es da ganz konkret um jemanden zu finden fürs Leben. Das heißt,
ja, das ist mit dir, das sage ich immer wieder sehr gerne, ist meine Betriebsanleitung.
Mhm.
Das, also wenn du mich kaufst oder ne, mich kriegst, dann gibt es ja diesen Beipackzettel und dieses Lied ist dieser Beipackzettel. Wie man am besten mit mir umgeht, wenn man eine Beziehung mit mir haben möchte. Schöne Sachen zusammen machen, füreinander da sein, miteinander so gewisse Dinge miteinander teilen können. So Dinge, die man nur miteinander hat, mit keinem anderen.
Das ist auch eine Sache, die war sicherlich mit dem Sido, der ständig dicht war, auch überhaupt nicht möglich, ne?
Ich glaube, mit Sido an sich war was richtig langfristiges Festes sowieso nicht möglich.
Mhm.
Weiß nicht, ob das möglich ist. Mit Sido wahrscheinlich nicht, mit Paul hoffentlich, keine Ahnung, aber den finden wir erstmal.
Was meinst du, wie viel Paul war im Interview jetzt drin?
Es war, ich würde sagen, Sido hat viel über Paul geredet hier gerade.
Mhm.
Es ist auch tatsächlich so, wahrscheinlich werde ich das Interview gucken und ich widerspreche mich innerhalb von 10 Sätzen. Es könnte tatsächlich sogar sein, aber so ist das halt gerade. Ich bin da, ich weiß, ich auf viele Fragen habe ich nicht mal eine richtige Antwort gerade, aber ich versuche halt zu antworten und keine Ahnung, ist so.
Ich habe schon den Eindruck,
dass... Aber so vielleicht ein bisschen verwirrt, kann sein, aber...
Nee, ich fand eigentlich, das war ein ziemlich klares Bild. Und ich jetzt mal ganz ehrlich, den ersten Interview-Schnipsel, den ich mit dir gesehen habe, weil ich wusste ja, ich treffe dich, da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Das war das erste Mal. Da warst du so wirklich noch so ein bisschen konfus. So. Das, und ich finde, mit jedem Interview, ja, wie ich dich jetzt erlebe, ich habe echt gedacht, ohne Mist, jedes Mal, wenn ich dich getroffen habe, das war immer... eine Ausstrahlung und ey, komm erst mal her, weißt du, und immer so total selbstbewusst. Und da habe ich gedacht, krass, das habe ich da überhaupt nicht mehr gesehen. Und du bist jetzt schon wieder viel positiver drauf, okay, als noch vor 2 Wochen.
Ja, das ist so die erste Sache. Aber wie gesagt, auch gerade in die Interviews und so, ich fuchs mich gerade rein. Und ist aber auch eine der Sachen, warum Leute mich so für voll nehmen oder warum die jetzt das auch alles so ernst nehmen und so weiter. Man weiß halt immer, woran man ist bei mir und ich mache keinem was vor. Mhm. Und auch wenn ich hier dann sitze und mich dann halt auch widerspreche und noch nicht richtig eine Antwort kenne auf deine Frage, dann sage ich das halt und bevor ich mir irgendwas aus den Rippen schneide. Mhm. Und so fühle ich mich halt auch am wohlsten mit dem Interview. So, also überhaupt mit allem am wohlsten. Ich habe nichts, niemandem was vorgemacht. Klingt manchmal ein bisschen blöd alles und so, aber ist egal, so bin ich halt. Und somit kann ich kann damit voll leben. Ich bin so am glücklichsten.
Und war auch, also als du dann aus der Klinik raus warst, war da auch so eine Art Scherbenhaufen, den du erstmal aufräumen musstest? Weil ich meine, du hattest ja zum Beispiel auch in ein paar Hotels Hausverbot und die Leute haben gesprochen mit so, müssen wir nicht ausführen, aber hat das funktioniert oder konntest du einfach
so... Ich muss
so
ganz ehrlich sagen, diese Hausverbote in diesen Hotels, die habe ich mir eingerahmt. Und auf die werde ich auch stolz sein, weil, sind wir mal ehrlich, ich bin ja auch immer noch Sido. Und ich bin immer auch noch ein Rapper und Rock'n'Roll vielleicht sogar. Und vielleicht der letzte Rock'n'Roll. Mhm. Trotzdem werde ich immer sagen können, ich habe Hausverbot im Waldorf Astoria. Und irgendwie ist das für mich, für mich als Künstler, als Rapper ist das wie so ein Orden. Keine Ahnung. Und wenn das halt dazugehört hat, dass ich diesen Orden bekommen habe, dann ist das halt so, dann war das halt meine Art, diesen Orden zu bekommen. Aber ich habe ihn. Hausverbot im Waldorf Astoria, lebenslang, Leute. Lifetime.
Also das sind für dich auch zwei Paar Schuhe. Das eine ist irgendwie dieses Hausverbot zu haben, das andere ist,
wie es dazu kam, sind zwei Paar Schuhe.
Okay, weil ich meine, das ist natürlich nicht wiederholenswert, sage ich jetzt mal. Das
wäre. Nein, ich hab's ja jetzt. Ich hätte es gerne anders gehabt. Einfach mit Fernseher aus dem Fenster schmeißen oder so, keine Ahnung. Wäre auch okay gewesen, aber ich wäre sonst nicht mal auf die Idee gekommen, in ein Hotel zu gehen in Berlin.
Ich verstehe.
Also es müsste wohl irgendwie so sein, dass es überhaupt dazu kommt, dass ich da dieses Hausverbot habe.
Dann wünsche ich dir einfach wahnsinnig viel Glück auf deinem weiteren Weg und hoffe, dass du einfach nicht mehr fällst, mein Lieber.
Bruder, wir fallen alle und werden Hauptsache, wir stehen wieder auf.
Das geht auch.
Ne, mein Großer. Fallen werden wir wahrscheinlich alle noch das ein oder andere Mal. Hauptsache, wir stehen wieder auf.